Danke, lieber Wolfgang. Danke, liebes Lobpreisteam. Euch allen danke für euer Kommen heute. Richtig angenehm temperiert hier drin, gell? Es ist super. Das ist einfach der Vorteil von solchen Räumen, wo nicht so viel Glas und Helligkeit ist. Wir waren gestern auf einer Hochzeit eingeladen und das finde ich eines der geschlechterungerechtesten Situationen. Hochzeit im Hochsommer. Ja, die Damen, die haben alle so ihre Kleidchen an, die luftig sind und unser eins, schwarzer Anzug, ja, Krawatte, so also, furchtbar. Also ich bin hier heute bedeutend angenehmer hier, da können wir uns sehr gut, ja, es heißt ja über den Heiligen Geist auch, in der Unrast schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze Kühlung zu, ja. So unglaublich relevant ist der Heilige Geist und auch die Charismatik gerade zu dieser Jahreszeit. Eigentlich immer, aber gerade auch in Hitze. So, ich freue mich sehr, dass auch die Freunde von die Zuhörer von Radio Horeb heute dabei sind, zu diesem spannenden Thema. Einfach kurz ein paar Worte zu mir, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Johannes Hartl und was ich so mache, ist, ich leite ein Gebetshaus. Was ist ein Gebetshaus? Also das ist, wie der Name schon sagt, ein Haus, in dem gebetet wird, so sieht das aus. Das war früher ein Fitnesscenter, eigentlich jetzt auch noch, nur anders. Das ist hier in Augsburg, in Göckingen und da beten wir. Innen sieht es so aus, ein Gebetsraum. Und das Besondere an dem Gebetsraum ist, dass da immer gebetet wird, bei Tag und bei Nacht. Also morgens um 5 und abends um 11 und an Weihnachten und an Ostern und in den Sommerferien immer. Und auch besonders ist, dass das bei uns überwiegend junge Leute machen. Das, also auch diese Band, die jetzt hier war, ist eine Gruppe von unseren Leuten. Und es ist eine ganz tolle Sache, dass seit September 2011 bei uns die Tür nie abgesperrt wurde und das Licht nie ausgeschaltet wurde, weil da immer gebetet wurde seither. Das ist das, was wir so tun. Manchmal machen wir auch größere Sachen. Neulich durften wir auf Einladung von unserem Bischof hier im Dom was machen, was eine ganz große Freude für uns war. Vielleicht waren manche von euch auch dabei, hatten wir eine Lobpreis-Gebets- und Fürbittnacht im Dom mit Bischof Konrad Stasa und mit Weihbischof Wörner. Was ganz Besonderes, einfach hier im Herzen der Diözese. Deswegen ist es auch meine Freude, dass wir heute hier im Haus St. Ulrich diesen Tag der charismatischen Erneuerung eben begehen dürfen und dass wir Teil davon sein dürfen. Vielleicht bekannt ist das, was wir tun, auch durch unsere Mehrkonferenz. Einmal im Jahr haben wir eine große Konferenz hier in der Messe Augsburg, wo viele tausend Leute kommen, auch dieses Mal wieder. Also wir erleben, dass der Heilige Geist viel wunderbare Sachen tut und freuen uns drüber. Und das ist auch ein bisschen das Thema heute, eigentlich wie wir, jeder Einzelne von uns, eigentlich sich noch mehr öffnen kann für das, was der Heilige Geist tun möchte. Ich möchte das beginnen mit einer etwas witzigen Geschichte. Und zwar, wenn du heute, manche Leute träumen ja von sowas. Ja? Zum Beispiel, wenn es nach meiner Frau ginge, dann würde sie auch unglaublich gern mal so eine Kreuzfahrt machen. Mein Traum wäre das eigentlich nicht. Ich stelle mir das total langweilig vor. Da wochenlang auf einem Sonnendeck rumliegen. Aber ist egal. Meine Frau betet darum, dass wir das eines Tages trotzdem noch machen. Ich weiß noch nicht wie, aber... So wie ich die Gebete meiner Frau kenne, wird das irgendwann gefährlich für mich. Aber jedenfalls, das ist so, also die Geschichte handelt von so einem ähnlichen Schiff. Ein bisschen altmodischer müsst ihr es euch vorstellen. Und zwar vor vielleicht 100 Jahren oder so, über 100 Jahren, sind ja Leute nach Amerika ausgewandert und man musste dann mit dem Schiff nach Amerika fahren. Ja, die Geschichte handelt von einer armen Familie, die in Europa irgendwie keine wirtschaftliche Zukunft mehr hatte, vielleicht waren es Griechen, die Familie, der es wirtschaftlich schlecht ging und die deswegen entschied, dass sie nach Amerika auswandern und dann haben sie gesagt, sie fangen neu an in Amerika und haben alles verkauft, was sie hatten, Haus und Hof und alle ihre Besitztümer haben sie in Koffer gepackt, haben gesagt, wir fangen Amerika an, neu an und das Problem war, die Tickets für dieses Schiff waren sehr teuer und die haben praktisch das ganze Ersparte, was sie hatten, es war eine ganz arme Familie, das haben sie aufgebraucht, um das Ticket zu kaufen. Haben sich gedacht, egal, in Amerika drüben fangen wir neu an und so. Und dann waren sie auf dem Schiff. Und sie waren so froh, dass sie überhaupt auf dem Schiff waren. Aber es war ein ziemlich edles Schiff, ja, da waren viele reiche Leute und die hatten überhaupt kein Geld. Ja, und jeden Tag haben sie gesehen, wie all die reichen Leute, die dort auf dem Schiff waren, morgens, mittags und abends essen gegangen sind. Es gab nämlich sogar ein Restaurant dort auf dem Schiff. Und es war ein wirklich prächtiges Restaurant, weißt du, so mit Dienern, so in weißen Anzügen und tollen Essen und so, also ganz Wahnsinn. Und sie konnten sich aber da nie das leisten, sind da nie hingegangen. Und ein bisschen neidisch waren sie schon, aber stattdessen waren sie froh, dass sie Proviant dabei hatten. Sie hatten nämlich ihren eigenen Schiffszwieback dabei. Und so eine Überfahrt hat relativ lang gedauert. Ja, so die ersten 5 Tage ging das noch mit dem Zwieback. Ja, und dann die zweite Fünferkette von Tagen war der Zwieback echt schon alt und trocken. Und dann die letzten 5 Tage haben echt sie ihn zu den Ohren und zu der Nase rausgekommen, dieser Zwieback. Und dann kam der letzte Abend der Überfahrt. Also New York war fast schon in Sichtweite. Da holt der Familienvater seine Kinder und die Frau zusammen und sagt, ihr Lieben, ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe euch ja gesagt, dass wir gar kein Geld mehr haben, dass wir alles aufgebraucht haben und deswegen konnten wir nie essen gehen wie all die anderen reichen Leute, sondern mussten immer nur Zwieback essen. Aber heute Abend, ich habe noch ein bisschen Geld aufbewahrt und zur Feier unserer glücklichen Überfahrt gehen wir heute Abend einmal in das Restaurant essen. Und alle wirklich unglaublich, okay, sich die schönsten Sachen angezogen und sind in das Restaurant gegangen und alle waren überwältigt, oh, es ist hier schön und was gibt es hier alles zu essen, unglaublich, da haben sie nur gedacht, oh, diese reichen Leute, die haben sich das jetzt 15 Tage lang, jeden Tag haben die so geschlemmt, Wahnsinn, unglaublich, aber sie haben sich gefreut, ja, 24 Gänge, Krabbenzahnfleisch an, Ingwer-Kressenschaum mit Champagner-Emulsion und was es alles gibt und die Bedienungen, also pro Gast eine Bedienung und immer hier noch ein Schlückchen und so, unglaublich. Und dann sehr zu ihrem Erstaunen, zu ihrer Verwunderung, kam auf einmal, also gesehen, die Crew, also die Besatzung von dem Schiff, waren an einem der Tische auch gesessen, steht der Kapitän des Schiffes auf und kommt zu ihnen an den Tisch und sagt, ja, guten Abend, schön, dass Sie auch mal kommen. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, weil wir Sie nie gesehen haben, schon überlegt, ob Sie vielleicht krank sind, weil Sie die einzigen Passagiere waren, die nie hier waren. Und dann sind sie ganz beschämt und sagen, ja, wir sind eine ganz arme Familie, wir haben wirklich alles verkauft, was wir hatten. Wir konnten uns das überhaupt, hätten uns das nicht leisten können, da immer essen zu gehen. Und sagt der Kapitän, Nee, die Mahlzeiten waren inklusive. Ja, wir lachen und doch sind wir als Christen ja oft genauso. Ja, ist schon interessant, wenn du mal in die Schriften reinschaust, was über uns gesagt wird als Christen. Über uns werden zum Beispiel so Sachen gesagt, wie dass wir von Neuem geboren sind, dass wir eine neue Identität in Christus haben. Über uns wird auch gesagt, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Kurz, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sind hier charismatische Erneuerung, da geht immer um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber was bedeutet das? Nochmal kurz überlegen, wer ist der Heilige Geist? 2 Sachen wissen wir relativ klar aus der Schrift über den Heiligen Geist. Das erste ist, dass alles durch ihn erschaffen ist. Wir lesen schon in Genesis 1 ganz am Anfang, dass der Heilige Geist schwebt über der Urflut. Das heißt, es ist die Kraft, die Energie Gottes, die alles ins Dasein gebracht hat. Gott hatte ja keiner, der ihm geholfen hat oder keiner, der ihn beraten hat. Ja, diese Energie, diese Power ist der Heilige Geist, erstens. Zweitens, schreibt Paulus, der gleiche Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das heißt, es ist wieder die gleiche Energie, die gleiche Power, die einen toten Jesus lebendig gemacht hat, auferweckt hat. Ihr Lieben, was heißt es eigentlich, dass der in uns wohnt? Schaut mal, ich hatte einmal eine Begegnung. Ich bitte immer um Nachsicht, wenn jemand die Geschichten schon kennt, weil er sie schon mal von mir gehört hat. Ich habe halt nur diese Geschichten, die ich so erlebt habe, auch die habe ich auch in meinem Buch so geschrieben. Aber ich habe einmal was erlebt, das hat mich so erschüttert. Ich war unterwegs irgendwo zu sprechen zu jungen Leuten und habe während der Fahrt mich vorbereitet und gebetet. Und dann gehe ich durch zwar eine Innenstadt hier im süddeutschen Raum von einer Großstadt und ich war ganz normal angezogen, jetzt äußerlich nicht irgendwie als fromm erkenntlich, ne, einfach irgendwie normal angezogen. Und ich gehe durch die Innenstadt und dann kommen 2 so Typen auf mich zu, weißt du, mit diesen langen Haaren und diesen schwarzen Mänteln und irgend so T-Shirts mit so toten Köpfen drauf oder irgendwie so ganz düstere Gesellen. Und die kommen mir so entgegen. Ja, ich gehe so lächelnd an ihnen vorbei. Ja. Und im Vorbeigehen dreht sich einer dieser Gestalten zu mir. Ich schaue so aus, irgendwie T-Shirt und Jeans an. Und dreht sich um zu mir und ruft mir zu: Scheiß Christ! Und ich habe mir gedacht: Genau! Genau! Nein, ich war nicht erkenntlich als Christ, aber Leute, es gibt eine geistliche Welt. Und in der geistlichen Welt macht es einen Unterschied, ob ich erfüllt bin mit dem gleichen Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat oder nicht. Ich habe mich gefreut, dass der mir das entgegengerufen hat, weil ich mir gedacht habe, genau, der in dir hat Angst vor dem in mir und genauso soll es sein. Schaut mal, wenn mal... Leute, ich glaube, dass wir so häufig als Christen, dass wir schlichtweg unter unserem Niveau leben. Was diese Leute hier verabsäumt haben, ist, mal genau zu schauen, was steht denn auf unserem Ticket, was ist denn inklusive, was ist denn da schon mit dabei. Und sowas Ähnliches möchte ich auch heute mit dir machen. Ich möchte sagen, schau doch mal auf dein Ticket. Was ist denn dein Ticket? Dein Ticket ist erst einmal die Tatsache, dass du getauft bist. Zweitens, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Das Problem ist, wenn du das nicht weißt und wenn du das nicht beanspruchst, was da draufsteht auf deinem Ticket, dann kannst du über die Geschichte, die ich dir erzählt habe, lachen, aber du wirst geistlich auch weiter dich hiervon ernähren. Dann wirklich, es gibt Christen, die Zugang hätten zu Fülle, zu übernatürlichem Leben in Jesus, aber die sich ernähren von dem gleichen trockenen Brot wie die Welt. C.S. Lewis hat es mal sehr schön gesagt, unser Problem als Menschen ist nicht, dass wir zu sehr verliebt sind in Genuss. Das könnte man erstmal meinen, ja, dass Menschen wollen Genüsse. Er sagt, nee, ist nicht das Problem. Er sagt, wir Menschen, das Problem ist, wir geben uns mit viel zu geringen Genüssen zufrieden. Er sagt, wir sind wie Kinder, die in schmutzigen Hinterhöfen in den Pfützen rumhüpfen und wenn ihnen jemand sagt, hey, du wärst eigentlich eingeladen zu einem Urlaub am Meer, wissen sie gar nicht, was sie meinen. Nee, wir bleiben lieber in unserem Pfützen, ist viel netter. So ist unsere Situation. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht will, dass Gott uns klein halten will, dass er will, dass uns total schlecht geht, uns die Freuden dieser Welt versagen. Wir sind eingeladen zu einem Festmahl, aber es beginnt damit, dass du das, was du schon hast, im Glauben ergreifst. Was heißt jetzt das? Das, was du schon hast, im Glauben ergreifst. Ihr Lieben, es gibt eine Bibelstelle, die so bekannt nicht ist. Ich werde euch die meisten Bibelstellen, mit denen wir heute arbeiten, hier an die Wand werfen, weil die meisten von euch sind Katholiken und die haben meistens keine Bibel dabei. Das ist einfach meine Erfahrung, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Im Judasbrief, ja, der Judas, der hat einen Brief geschrieben, also ein anderer Judas, ja. Nicht, was ihr meint, das lesen wir hier für Sachen. Der Judasbrief, da steht im Vers 20, da gibt es nur ein Kapitel, deswegen gibt es da nur Vers. Da schreibt der Judas was Interessantes. Er sagt, ihr aber Geliebte, er baut euch auf in eurem heiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Das klingt ein bisschen sperrig. Man könnte auch sagen, baut euch selbst auf. Er baut euch selbst, indem ihr im Geist betet. Kurz zu dem ersten Wort, er baut euch selbst. Einfach nur die Frage, weißt du, dass du die Möglichkeit hast, aber auch die Verantwortung hast, dich selber in deinem Glauben aufzuerbauen? Schaut, es gibt nicht wenige Leute, die entweder glauben, das passiert von alleine, mein Glaube, der bleibt von alleine frisch. Das glauben etliche. Und dann gibt es etliche, die glauben, irgendjemand anderer ist dafür zuständig, dass es mir im Glauben gut geht. Ja, die erste Gruppe von Leuten sind die haben irgendwann eine Erfahrung mit Gott gemacht. Viele Leute machen Erfahrungen mit Gott, viele. Waren mal auf einem Wallfahrtsort, waren ein Seminar mitgemacht, waren in einer lebensbedrohlichen Situation und haben gebetet, haben gemerkt, dass Gott ist doch was dran. Ganz viele Leute, Aber viele machen da nichts draus und denken, nur von alleine bleibt es irgendwie. Ja, ich bin seit etwa 2 Jahren Besitzer eines kleinen Gartens und mir ist was aufgefallen. Ich bin nicht der große Gärtner, das ist mehr meine Frau, aber mir ist was aufgefallen. Und zwar mir ist aufgefallen, dass, also man könnte ja meinen, man lässt den Garten einfach mal so wachsen. Ja? Und dann schaut man 2 oder 3 Jahre später nach und dann kann man die Früchte ernten. Ja, aber leider ist es nicht so, sondern wenn man da nichts macht, wächst da alles Mögliche, aber nicht unbedingt das, was man will, was da wächst. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass man Disteln und Dornen grundsätzlich nicht gießen muss. Ja, wirklich, die wachsen von alleine. Ja. Und warum ist das so? Und dagegen irgendwie der Duftjasmin oder die Nelken oder den Kohlrabi, den man anbaut, die Tomaten, die muss man gießen und die muss man sich kümmern, nur dann wächst es. Wir verstehen das alles für den Garten, wir verstehen das meistens weniger gut für unser geistliches Leben. Ja, oft ist es so, wir hängen rum in unserem Alltag, sind nur beschäftigt mit den Sorgen dieser Welt. Ja, nur arbeiten und wie geht's den Kindern, Hauptsache gesund sind wir und dann fahren wir nach Italien in Urlaub und abends kommt der Tatort und so. So. Und dann Monate später fragen wir uns, ach, wo ist denn die gute alte Freude hin? Ja, und dann treffen 2 Charismatiker sich, sagen der eine, weißt du noch, wie das war damals, als wir frisches Feuer hatten beim Einführungsseminar mit dem Pater so und so, anno 1971, oh, das war noch toll. Ja, und dann tauschen wir uns so aus in geistlicher Nostalgie, wie schön die guten alten Zeiten waren. Und es ist eigentlich Zwiebackessen, weil eigentlich wärst du von deinem Ticket her eingeladen, dich selber im Heiligen Geist aufzuerbauen Tag für Tag. Also ich sehne mich danach, dass mein geistliches Leben nicht einfach nur gleich bleibt oder abnimmt, sondern wächst über die Jahre hinweg. Das ist die erste Gruppe der Leute, die sich gar nicht erst auferbaut. Die zweite Gruppe der Leute erwartet, dass das von anderen kommt. Und es ist schon deutlich besser. Es ist deutlich besser. Es sind Leute, die sagen, okay, ich fahre irgendwo hin, muss irgendjemand für mich beten oder ein besonderer geistlicher Mensch, wenn der was sagt oder für mich betet, dann so, oder ich muss an einen besonderen Ort gehen und mich da auftanken, das ist bedeutend besser, aber es ist trotzdem noch unter deinem Niveau, denn die Quelle wohnt in dir. Ja, manche Leute sagen, ich muss da charismatische Exerzitien fahren, dann muss ich wieder auftanken. Ja, und damit ist gemeint, und dann gehe ich heim in meinen geistlosen, trüben, langweiligen, gottlosen Alltag, der mich nach einer Woche genauso ausgebrannt zurücklässt, wie ich vorher auf die Exerzitien gefahren bin. Sorry, das ist auch unter deiner Würde. Du bist zu was Größerem berufen und ich möchte heute sprechen über eine, nicht die einzige, aber über eine der Möglichkeiten, dich selber im Heiligen Geist aufzubauen. Und zwar ist es, oder ich gehe nochmal schnell zurück, was hat der Judas geschrieben? Wie erbauen wir uns denn auf in unserem allerheiligsten Glauben? Hier, indem ihr im Heiligen Geist betet. Was heißt denn im Heiligen Geist beten? Das ist ganz einfach, im Neuen Testament, wenn du genau forschst, wo das steht, im Geist beten, damit ist nicht gemeint, dass wir Christen den Heiligen Geist haben und dann irgend beten, zum Beispiel das Vaterunser, sondern damit ist gemeint, in Sprachen zu beten. Das ist damit gemeint. Und ich möchte heute auch euch als oder uns als charismatische Erneuerung zusprechen. Charismatische Erneuerung, schau, was auf deinem Ticket, schau, was sogar auf deinem Namen charismatische Erneuerung steht und ergreife neu diese Einladung zu diesem Festmahl. Deswegen werde ich jetzt sprechen über die Gabe des Sprachengebetes und ich nenne das im Untertitel das Kraftwerk in dir anzapfen. Ja, ganz kurzer Überblick heute Vormittag. Ich werde jetzt in dieser ersten Stunde, die schon angefangen hat, sprechen überhaupt über das Sprachengebet. Was ist es? Wie bekommt man es? Warum brauchen wir es? Gibt es das überhaupt? So, im zweiten Teil, die Zuhörer von Radio Horeb werden dann nicht mehr dabei sein, aber im zweiten Teil werden wir konkret um die Ausgießung des Sprachengebetes, um diese Gabe beten. Und dann wollen wir diese Gabe verwenden, um in die Fürbitte zu gehen für unsere Situation heute, für unsere Zeit und für unsere Kirche. Okay? Ja, jetzt kurz Sprachengebet. Ich will mal heute wesentlich. Okay. Ich sag's euch, wenn ihr mal irgendwo eingeladen seid, bringt immer eure eigenen Stifte mit. Ein Erfahrungswert. Sprachengebet. Ja? Und ich möchte im Wesentlichen so 5 Fragen beantworten, die ihr vielleicht habt. Und wenn ihr sie nicht habt, dann, ja, dann habt ihr sie vielleicht bald. Also erstmal ist die Frage, ist das wichtig? Braucht man das? Ja? Das zweite ist, ist es für jeden? Ist ja auch so eine Frage. Oder nur für manche, besonders Begabte? Drittens, wozu? Also was bringt es? Und dann viertens, aber wie ist es mit, und dann kommen die Einwände, Paulus sagt doch, das muss man auslegen oder wie ist das und so. Und fünftens, wie bekomme ich es? Ja, das sind, glaube ich, 5 wesentliche Fragen dazu. Jetzt erstmal logisch, Frage, ist es wichtig, nur wenn du um den Nutzen von etwas weißt, wirst du es einsetzen. Und deswegen möchte ich erstmal, ich möchte mal reinschauen in die Schrift. Die Frage, ist es wichtig, wie viel steht denn in der Bibel über dieses Kraftwerk? Wie viel steht in der Bibel über das Sprachengebet? Was würdet ihr sagen? Viel oder wenig? Wenig? Viel? Okay, es steht gar nicht so wenig im Neuen Testament drin. Es kommt nämlich 35 Mal im Neuen Testament vor. Es geht mir nicht um eine Wertung, aber andere Dinge, wie zum Beispiel, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird, kommt bedeutend seltener vor. Ja? Und dagegen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird, ist eine der absoluten Grundaussagen des Christentums. Eigenartig, wie vergessen das Sprachengebet ist in neutestamentlichen Zeiten. Es ist absolut ein Thema, über das häufig gesprochen wird. Also es kommt ganz häufig vor. Jetzt die Frage, ist es wichtig oder ist es eher sowas, was Charismatiker so in ihrer Freizeit vielleicht tun oder so? Wer hat es wertgeschätzt? Für wen war es wichtig? Ich möchte euch, glaube ich, eine der prominentesten Personen im Neuen Testament hier mal als Zeugen vorstellen. Und zwar wirklich, ich staune über wenige Leute so sehr im Neuen Testament wie über den Paulus. Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, einen von den Paulusbriefen zu lesen, Epheserbrief, 1. Korintherbrief, Römerbrief. Und ich werde nicht schlau aus der Frage, woher hat er das alles? Weil der Paulus konnte ja nirgends neutestamentliche Theologie studieren, das gab es ja noch nicht. Paulus hat 2/3 des Neuen Testamentes geschrieben. Und er kannte natürlich die Botschaft Jesu, die Verkündigung Jesu, aber das, was Paulus schreibt, geht so viel noch mehr ins Detail, so viel weiter, dass ich mich frage, wie kommt er auf das? Und Paulus sagt so im Vorbeigehen, eine interessante Sache, im 1. Korintherbrief Kapitel 14, sagt er übrigens, Freunde, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen bete als ihr alle. Jetzt, an wen schreibt er das? Preisfrage. An die Korinth, an die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth, die war eigentlich bekannt dafür, dass die Charismen eine hohe, also große Wertschätzung genossen haben. Ja? Und Paulus sagt, egal wie viel ihr in Sprachen betet, in dem macht mir keiner was vor. Ich bete noch mehr als jeder von euch. Ich stelle mir Paulus tatsächlich so vor, dass er stundenlang jeden Tag in Sprachen gebetet hat. In einer Stelle in der Apostelgeschichte heißt es, dass die Begleiter von Paulus von A nach B mit dem Schiff fahren wollten und sagt Paulus aber zog es vor, zu Fuß zu gehen. Finde ich schwer vorstellbar, aber was wir aus dem Leben von Paulus sehen, ist, dass er Stunden, tagelang entweder auf dem Schiff oder auf seinem Reittier oder zu Fuß unterwegs war. Und ich stelle mir tatsächlich vor, wenn ich mir die Frage stelle, woher hat Paulus das alles, woher hat er den Epheserbrief? Ich stelle mir Paulus vor, wie er buchstäblich stundenlang jeden Tag in Sprachen betet. Was sonst soll das bedeuten, wenn er sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle? Heißt es, dass er jeden Tag 4-mal in einem charismatischen Gebetskreis ist? Nein, es bedeutet, dass er selber das lebt, was in Judas 20 steht, dass er sich selber im Heiligen Geist beständig auferbaut. Freunde, dieses sich selber im Inneren auferbauen, Paulus spricht auch im 2. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 16 davon, wenn er sagt, unser äußerer Mensch wird aufgerieben, unser innerer aber Tag für Tag erneuert. Dieses aufgebaut werden des Geistes von innen ist eine der Grunddisziplinen im geistlichen Leben, ihr Lieben. Wir leben häufig in so einem Ding, geistlich mache ich für mich was am Sonntag. Ich gehe am Sonntag in die Kirche oder ich gehe am Mittwochabend in den Gebetskreis. Einmal im Jahr fahre ich irgendwo hin, um mich geistlich aufzuerbauen. Und es ist sehr wertvoll. Wir brauchen diese Sachen, wir brauchen das. Das ist aber noch nicht alles. Dieses Aktivieren des Kraftwerkes in dir ist was für den Alltag. Weil Leute, unser Leben besteht 99% aus Alltag, also meins zumindest. Ich weiß nicht, wie euers aussieht, aber mein Leben besteht aus sowas wie Kaffee kochen, im Auto sitzen, am Computer was machen, Kinder wickeln, irgendwie von A nach B fahren, so Sachen, wo man sagt, so Alltag, so normale Sachen. Schau, und genau in diesen Alltag will aber der Heilige Geist hinein. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich das Sprachengebet so sehr liebe, weil es was ist, was sich wunderbar in den Alltag integrieren lässt. Ich kann nicht immer, wenn ich im Auto sitze oder auch wenn ich irgendeine Tätigkeit nebenher tue, kann ich was mental Anspruchsvolles tun. Ja, ich kann jetzt keine Bibelstelle lesen oder irgendeinen Bibeltext meditieren oder ich könnte jetzt auch nicht das Stundengebet nebenher beten. Das Sprachengebet ist was beständig nebenher läuft. Und ich stelle mir tatsächlich Paulus vor, wie dass er permanent im Hintergrund in Sprachen betet. Ich lehre gerade im Gebetshaus bei uns eine Serie über große Männer und Frauen, die Erweckung erlebt haben, also Männer und Frauen Gottes, die mächtiges Geistwirken erlebt haben. Und was mir wieder und wieder auffällt bei großen Männern Gottes, ist genau das, dass sie eine Regelmäßigkeit hatten, sich selber in ihrem Geist aufzuerbauen. Ich will euch kurz jemand vorstellen, wirklich nur im Vorbeigehen, den wahrscheinlich viele von euch nicht kennen. Das ist Reverend John G. Lake. John Lake ist der Gründer der Healing Rooms. Healing Rooms ist eine Bewegung, wo Leute um Heilung beten für Kranke. Der kommt aus USA und ist dann nach Südafrika gegangen und wurde in Südafrika etwa um das Jahr 1910 herum, 1915, so in dieser Zeit, massiv von Gott gebraucht im Bereich der Krankenheilung. Er hat erstaunliche Sachen erlebt, dass tatsächlich Hunderte und Tausende von Menschen geheilt wurden. Es gibt noch heute einige hundert Gemeinden, freikirchliche Gemeinden in Südafrika, die auf das Wirken von John G. Lake zurückgehen. Das heißt, ein unglaublich fruchtbarer Dienst, der von Zeichen und Wundern begleitet war. Es gibt, ich glaube, über 100.000 medizinisch dokumentierte Heilungen, die auf seinen Dienst zurückgehen in Washington State, also in USA, und auch im Süden von Afrika, in Südafrika. Und was er sagt, ist, dass diese Gabe des Heiligen Geistes, die er empfangen hat, nichts anderes war, als ich möchte original zitieren, this gift was the making of my ministry. Er sagt, das Sprachengebet war das, was meinen Dienst hervorgebracht hat. Ich bin selber großen Männern und Frauen Gottes, teilweise auch aus Afrika und aus Indien, aus Asien begegnet, deren Dienst von Zeichen und Wundern geprägt ist, also von Heilungen oder auch von Befreiungsdienst. Und etliche von ihnen beten Stunden jeden Tag in Sprachen. Stunden. 5, 6, 7 Stunden. Und zwar nicht, weil sie so viel Gebetszeit machen, wo sie sonst nichts tun, sondern weil sie im Auto sitzen, weil sie im Zug sitzen, weil sie am Abspülen sind. Ich selber bin da weit davon entfernt, aber wirklich in der Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich einen neuen Eifer in mir bekommen, zu sagen, warum nutze ich nicht all diese sinnlosen Stunden, ist ja nicht sinnlos, aber halt mit Nebensächlichkeiten gefüllte Stunden, meinen Geist innerlich aufzuerbauen. Wie viel mehr von Gottes Eingreifen, wie viel mehr von seiner Vollmacht würden wir erleben? Also, was ist das Sprachengebet? Das Erste, was wir jetzt rausgefunden haben, ist eine Hilfe im Geist zu leben. Ganz kurz, was meine ich mit Hilfe im Geist zu leben? Ich mache das nur im Vorbeigehen, weil ihr das grundsätzlich wissen könnt oder wissen sollt. Du bist als Christ, als Jünger Jesu, du bist nicht von dieser Welt allein. Ich hoffe, du weißt das. Es gibt die Welt, das ist das Natürliche. Die natürliche Welt. Da geht es um das, was du sehen kannst, was du anfassen kannst, um Essen, um Trinken, um Beziehungen zu Menschen, um Geld, um all diese Sachen. Du lebst in dieser natürlichen Welt. Durch die Wiedergeburt, das bedeutet die Erneuerung im Heiligen Geist, bist du aber der Bürger geworden von der übernatürlichen Welt, ein Bürger des Himmels. Übernatürliche Welt, okay? Und hier dazwischen, das bist du, stark vereinfacht dargestellt. So, geschlechtsneutral und keinen Gender-Stereotypen hier irgendwie. Na, ist egal. Hier, das bist du. Und jetzt ist der Punkt. Du als Christ hast eigentlich in jeder Situation, in der du stehst, eine Entscheidung zu treffen. Und die lautet immer, nährst du dich nur aus dem, was die Welt dir anbietet, oder lernst du, aus dem Übernatürlichen zu leben? Das Problem ist, das Übernatürliche, das ist so sperrig, weil das sehen wir nicht. Können wir das wirklich verlassen? Gehen wir mal auf was Konkretes. Gehen wir auf Geld. Das entscheidet sich ja in so praktischen Dingen. Du hast eigentlich den Eindruck vom Herrn, eigentlich wäre es richtig, das zu tun, diese Entscheidung zu treffen. Aber dann sage ich, woher soll das Geld kommen? Klassische Frage, gründest du deine Entscheidung nur auf natürliche Gründe? Das ist der natürliche Verstand, ein bisschen Menschenverstand und schau mal. Oder gründest du deine Entscheidung auch auf übernatürliche Gründe? Also Herr, was sagst du dazu? Was sagt dein Wort dazu? Okay? In jeder Entscheidung hast du diese zwei Möglichkeiten. Du bist in einem Konflikt. Ja? Verstehst dich mit jemandem nicht gut? Was ist das natürliche Muster? Das natürliche Muster ist, ich poche auf mein Recht. Ist aber so, der hat das wirklich gesagt und deswegen ist so. Und jetzt müssen wir mal so. Das ist das Natürliche. Ja? Was ist das Übernatürliche? Das Übernatürliche ist, Jesus sagt, betet für eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen. Denkst du, das macht doch gar keinen Sinn. Und wenn ich immer so leben würde, dann würde mich doch jeder in die Pfanne hauen. Genau, das macht echt keinen Sinn. In der natürlichen Welt macht es keinen Sinn, es ist nämlich übernatürlich, die Feinde zu lieben und für die Feinde zu beten. Es ist übernatürlich zu sagen, ich werde mich nicht verteidigen, sondern ich lasse den Herrn mein Richter sein. Das ist total schwer, aber das ist das Leben im Geist. Leben im Geist bedeutet, in jeder Situation zu sagen, Herr, was ist denn deine Perspektive? So, das Tolle ist, dass diese Welt Power hat. Dass diese Welt mit einer Befähigung kommt, mit einer Kraftwirkung kommt, von der die nichts weiß. Ja? Es gibt Kraft im Übernatürlichen. Jesus nennt es auch, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben. Jetzt, das Sprachengebet ist eine der Möglichkeiten, Zugang zu bekommen zu dem Übernatürlichen. Sprachengebet ist witzig, du verstehst ja nicht, was du da sagst. Gell? Du sagst irgendwas und verstehst es nicht. Kann man sagen, was soll denn das bringen? Versteht kein Mensch, bringt nichts. Genau, denn es ist nicht natürlich. Du kannst es nicht mit dem natürlichen Verstand erklären. Es ist übernatürlich. Das Sprachengebet ist eine, nicht die einzige, eine wesentliche Hilfe, aus dem Übernatürlichen zu leben. Und es ist der erste Punkt, Hilfe im Geist zu leben, warum wir das tun. Jetzt, Frage, ist das, wir haben vorher gesagt, ist es wichtig? Antwort, ja, es ist wichtig, denn es ist eine Hilfe im Geist zu leben. Was war die zweite Frage? Die zweite Frage war, ist es für jeden? Ist es für jeden? Die Frage möchte ich ganz, ganz, ganz schnell abhaken. Und zwar damit, hören in der Schrift, dass Paulus in 1. Korinther 14 ausdrücklich sagt, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben. Also, strebt nach, hier steht wörtlich Zelote im Griechischen. Das ist das gleiche Wort, wo es auch heißt, die Zeloten. Die Zeloten, das waren die Eiferer, das waren die Radikalen. Und Paulus verwendet dieses Wort und sagt, seid Eiferer um die Geistesgaben. Also, was heißt das? Ist das Sprachengebet für jeden? Ich habe keine Theorie dahinter. Wir lesen in der Schrift, dass wir nach allen Geistesgaben streben sollen. Also, ich weiß nicht, was das für eine Theorie ist, zu sagen, Gott sagt, strebt nach den Geistesgaben, aber für die allermeisten Leute sind die allermeisten gar nicht gedacht. Na toll. Ja, oder schwebt nach den Geistesgaben. Ja, aber das ist nur für Heilige und war nur in den ersten 3 Jahrhunderten der Kirchengeschichte und seither gibt es nicht mehr. Was soll das denn? Dann das Neue Testament auch nur für die ersten 3 Jahrhunderte gedacht gewesen oder was? Wir lesen, dass wir nach den Geistesgaben streben sollen. Ich habe keine Theorie, ob das Sprachengebet für jeden ist. Meine Erfahrung ist, wer sich ausstreckt nach dem Sprachengebet, bekommt es in der Regel. Das heißt, außer er ist falsch instruiert und falsch instruiert, dazu sage ich nachher gleich, was das ist. Denn, oder ich sage gleich mal so viel, jedes Charisma ist ein Zusammenwirken von was Übernatürlichem und was Natürlichem. Manche Leute erwarten, dass Charismen einfach so passieren, wie sie gehen einkaufen und auf einmal wird rechts neben ihnen jemand geheilt. Das kann theoretisch dann auch passieren, aber in der Regel ist das Charisma der Heilige, deine Hand aus deiner Hosentasche rausziehen musst, ups, und dann den ansprichst, sagst, kann ich mal für dich beten, dann legst du dem die Hand auf die Schulter und betest für den und dann heilt der Herr. Okay, also in der Regel haben wir irgendwie was damit zu tun. Ja? In der Regel passiert es nicht von alleine und im Sprachengebet ist es auch so. Es passiert in der Regel nicht ganz von alleine. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass der sich danach ausstreckt, es in der Regel auch empfängt, aber unabhängig von der Theorie, wir sind ermutigt, danach zu streben. Jeder von uns ist ermutigt, danach zu streben. Deswegen glaube ich, behaupte ich, es ist offen für jeden. Ich würde da mach kein Dogma draus und sagst, ich bete schon seit 2 Jahren dafür und ich habe es nicht bekommen, bin ich jetzt verdammt? Nein, bist du nicht, entspann dich. Der Herr wertschätzt es, dass dein Herz sich nach mehr von ihm sehnt. Aber ich will Leuten Mut machen, nach den Geistesgaben zu streben. Komm nicht vorschnell in sowas rein. Für mich ist das eh nicht, weil ich bin nicht so heilig. Für mich ist das nicht, weil ich habe gar nicht Theologie studiert. Und für mich ist es nicht, weil ich bin zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn. Praktisch jeder, der in der Bibel von Gott für große Dinge gebraucht wurde, war eigentlich ziemlich suboptimal geeignet. Also an irgendeiner Stelle hatte jeder eine Macke, ja? Und deswegen passt du da auch ganz gut ins Bild und ich auch. Das ist doch schön. Ja? Gott hat nur normale Leute. Irgendwie immer gedacht, Gott verwendet nur die ganz außerordentlichen Leute, aber ich habe noch gar nicht so viele von den Außerordentlichen getroffen. Die meisten sind ziemlich normal. Und der Herr kann ganz gut damit leben. Deswegen lass uns danach streben. Jetzt, wozu ist das Sprachengebet da? Das war die 3. Frage, die ich gestellt habe. Wir lesen im Epheserbrief zum Beispiel die interessante Aussage, Paulus sagt, hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist. Betet jederzeit im Geist. Jetzt gibt es ja etliche Bibelstellen im Neuen Testament, auch in 1. Thessaloniker 5,17, betet ohne Unterlass. Ich muss sagen, als Gebetshausleiter würde ich ja gerne sagen, schau, da steht es in der Bibel. Aber ich glaube, dass das was anderes meint. Also Gebetsweise sind auch gut, aber ich glaube, was Paulus eigentlich meint, ist, bleibe ständig in einer Beziehung zum Herrn. Und um das läuft es raus. Jesus spricht in Johannes 15 davon, wie die Rebe am Weinstock. Die Rebe schaut ja nicht nur alle paar Wochen am Weinstock vorbei, schön, dass es dich auch noch gibt, und tankt wieder auf. Jetzt bin ich wieder voll getankt. Nein, die bleibt da, bleibt. Und bleiben ist halt, das Ding von Beständigkeit, also ohne Unterbrechung. Und ich glaube, dass das eigentlich der Sinn von Gebet ist. Ja, der Sinn von Gebet ist nicht, dass wir eine Stunde am Tag heilig machen und dann 23 Stunden am Tag genauso leben wie die Heiden in der Welt. Ja? Oder einmal in der Woche fromm sind im Gebetskreis oder in der Kirche und sonst ist alles anders. Das ist nicht gemeint. Ich glaube schon, dass wir jeder eine persönliche Gebetszeit brauchen und wir brauchen den Gebetskreis, wir brauchen die Sakramente, wir brauchen die Liturgie, wir brauchen all das. Aber all das soll dienen, dass ich grundsätzlich in meinem Leben in eine Haltung komme, wo ich verbunden bleibe mit ihm. Ja? Und hier ist das Sprachengebet eine wunderbare Hilfe, mehr und mehr unablässig zu beten. Die Kirchengeschichte ist voll mit Heiligen, die auf unterschiedlichste Weise versucht haben, das zu leben, sei es über das Herzensgebet, sei es über das Rosenkranzgebet, sei es über einfache Anrufungen, Stoßgebete. Ganz viele Heilige und Mystiker haben sich danach ausgestreckt. Ich glaube, dass das Sprachengebet eine der ganz, ganz wunderbaren, vielleicht die wunderbarste, weil übernatürlichste dieser Methoden ist, geht es nie um ein Entweder-Oder, nicht das eine ist schlecht, das andere ist gut. Das ist einfach nur ein Schatz, von dem viele Christen nicht wissen, dass er auf ihrem Ticket mit dabei steht. Ja? Lass uns weiterschauen, was im Sprachengebet passiert. In Apostelgeschichte 2, das ist dieses große Wunder an Pfingsten, wo auf einmal alle in fremden Sprachen sprechen und die Leute außenrum können das aber verstehen. Das ist bei uns im Treffen meistens so nicht der Fall. Es gibt unterschiedliche Arten von Sprachengebet, wie wir noch sehen werden. Aber da war es so, dass alle Leute außenrum das verstanden haben. Und jetzt Frage an euch, was haben sie denn verstanden? Was haben denn gesagt die Jünger, die 120 Pfingstjünger? Haben die Geschichten erzählt oder was? Die Leute aus Kappadokien, Silizien, Pamphylien, Cyrene und Galatien oder was es alles heißt, Bewohner von der Provinz Asien bis hin nach Pontus, was haben die verstanden? Sagten, wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. So, was ist Sprachengebet? Sprachengebet ist eine Verkündigung der großen Taten Gottes. Das bedeutet, Sprachengebet ist immer Lobpreis. Lass mich das kurz ausführen. Immer lobpreisend. Der Satz geht dann noch weiter. Schaut mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist nicht immer nach Lobpreis zumute. Ja? Manchmal bin ich genervt, manchmal bin ich gestresst, manchmal bin ich niedergeschlagen, weil was nicht funktioniert hat. Und wir singen in einem schönen Lied von Albert Frey, denn du bewirkst dein Lob in mir. Oft fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Manchmal fließt uns das Lob ja nicht automatisch von der Zunge runter. Ja? Für mich ist es ein Trost zu wissen, wenn ich in Sprachen bete, lobt der Heilige Geist und er verkündet die machtvollen Taten Gottes. Was ich ebenfalls toll finde ist, und dafür verwende ich Sprachengebet sehr gerne, auch wir im Gebetshaus, im Römerbrief Kapitel 8 wird darüber gesprochen, wie der Heilige Geist uns im Gebet hilft. Das ist eine Stelle, die ihr alle kennt. Paulus sagt, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen, doch der Geist selbst tritt für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Das ist eine Stelle, die sich nicht nur auf das Sprachengebet bezieht, sondern allgemein auf den Heiligen Geist, wie er in uns wirkt. Aber gerade mit dem ersten Teil, glaube ich, können wir uns alle ganz gut identifizieren. Ich weiß oft nicht, worum ich in rechter Weise beten soll. Es gibt Situationen, die sind so verfahren, oder jetzt auch größere, globalere Sachen in der Politik oder so. Wie soll man da genau beten? Wofür betet man? Betet der Herr jetzt, dass die Griechen da rausgehen aus dem Euro oder dass sie drin bleiben? Weiß ich nicht. Also da bin ich dankbar um den Heiligen Geist, der in mir betet. Ihr Lieben, lasst mich so viel sagen. Nicht umsonst lehrt uns Jesus im Vater unser sagen, Herr, dein Wille geschehe. Es gibt viele Leute, die beten, Herr, mein Wille geschehe, bitte hilf mir dabei. Und ihr Lieben, das ist nicht Gebet, sondern das nennt man Magie. Ja? Ich muss da ganz fest dafür beten. Zu mir kommen Leute, Johannes, kannst du bitte beten, dass mein Sohn sich entscheidet, diese junge Frau zu heiraten? Sag ich, was? Ja, weil ich bin mir sicher, das ist genau die Richtige. Ich bete schon so lange, dass sie sich entscheidet, ihn zu heiraten. Moment, warte mal. Ist Gebet eine Funktion, dass deine Vorstellung durchkommt? Das ist nicht Gebet, das ist Magie. Das machen die Leute, die zur Gesundbeterin gehen, sagen, mach das und das und das, dass das und das passiert. Das ist nicht Gebet. Gebet ist, Herr, ich verkündige deine Souveränität, deine Macht, deine Herrlichkeit in diese Situation und ich will sehen, dass du dich verherrlichst, dass dein Wille passiert. Du darfst ohne weiteres ganz demütig sagen, Herr, unser tägliches Brot gib uns heute. Du sagst, Herr, schau mal, ich brauche deine Hilfe da, ich brauche sie, aber so wie du willst, in deinem Timing, auf deine Art und Weise. Wir werden nachher im Bereich der Fürbitte das Sprachengebet verwenden und da finde ich es eine der großen Hilfen. Wir haben im Gebetshaus zweistündige Fürbittzeiten, die gehen 2 Stunden. Denkst du, Wie schafft man das denn? 2 Stunden? Ich könnte niemals mich 2 Stunden hinsetzen und ganz intensiv denken an das Elend in der Welt. Weiß ich nicht, wir beten jetzt für die Flüchtlinge oder das Thema Abtreibung. Da wäre ich ja total deprimiert schon nach 5 Minuten und mir würde auch nichts mehr einfallen. Das geht maßgeblich deswegen, weil ich in Sprachen beten kann und weiß, Heiliger Geist, du betest jetzt das perfekte Gebet. Das Sprachengebet ist eine Hilfe. Immer lobpreisend das Richtige beten. Das Richtige bedeutet, das, was im Willen des Herrn ist. Sagst du vielleicht, wenn es im Willen des Herrn ist, warum beten wir dann überhaupt? Ich kann auch gleich sagen, brauche ich nicht beten, du machst eh, was du willst. Nein, ist nicht so. Nicht so. Sondern ob von der übernatürlichen Welt, was in die natürliche Welt reinkommt, dafür hast du eine Mitverantwortung. Sonst müsste Jesus gar nicht sagen, wir sollen beten, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe. Manche Leute sagen ja, alles, was passiert, ist Gottes Wille. Stimmt aber nicht ganz. Stimmt im allgemeinen Sinn, dass Gott die Kontrolle über alles hat und sein Plan sich erfüllt. Aber es ist Gottes Wille, dass der 2 Wochen alte Säugling stirbt, weil das Krankenhaus übersehen hat, dass da eine Keiminfektion ist. Ist das jetzt Gottes Wille oder so? Nee, ich glaube nicht unbedingt. Ja? Wir haben im Gebet mit die Funktion, in den Riss zu treten, dass Gottes Wille geschieht. Jesus müsste nicht sagen, betet, dein Wille geschehe, wenn Gottes Wille eh immer geschieht. Es gibt eine tatsächliche Verantwortung und eine Macht im fürbittenden Gebet, Gottes Wille auf die Erde zu bringen. Nicht magisch, so wir bringen jetzt das Reich Gottes, sondern als Beziehung. Ja? Gott liebt es, in Kooperation, er ist ein Teamworker, zu arbeiten. Er integriert uns gerne. Da könnt ihr auch Engel vom Himmel schicken und bräuchte uns gar nicht. Wir liegen im Bett und schauen fern. Nein, Gott hat einen Plan, an dem wir mit Anteil haben, auch durch das Gebet, nicht nur, auch durch das Gebet. Immer lobpreisend das Richtige beten. Das nächste haben wir schon gesehen, das nenne ich jetzt einfach nur noch, wer in Sprachen spricht, er baut sich selbst. Wir haben vorher gehört, Judas sagt, baut euch selbst auf in eurem heiligen Glauben. Hier wird wörtlich nochmal gesagt, wer in Sprachen spricht, er baut sich selbst. Paulus sagt es natürlich in einem Kontext, ja, sagt, wer prophetisch redet, er baut die ganze Gemeinde. Wer in Sprachen spricht, erbaut sich selbst. Jetzt wird manchmal von Kritikern des Sprachengebets wird gesagt, okay, das heißt, eine ganze Gruppe von Menschen, die in Sprachen betet, das ist unbiblisch. Nein, aber das ist nicht das, was Paulus sagt. Also eine ganze Gruppe von Menschen, die sich im Geist erbaut, halte ich für eine sehr gute Sache. Also konkret, in eure Situation reingesprochen. Ich schreibe mal hin, erbaut sich selbst. Konkret, du hast einen Gebetskreis. Darf ich dich fragen? 2 Fragen. Kommen Menschen in diesem Gebetskreis zusammen, die selber schon geistlich erbaut sind, oder erwarten sie alles von der Gruppe? Das ist die 1. Frage. Und dann das 2. ist, lernt diese Gruppe, sich gemeinsam im Geist aufzuerbauen? Kurz nochmal 2 Fragen. 1. Frage erstmal. Paulus sagt an einer Stelle im Philipperbrief, wenn ihr zusammenkommt, soll jeder etwas mitbringen. Der eine ein Psalm, der andere eine Offenbarung, der andere eine Auslegung. So werden alle auferbaut. Ja, ist ein bisschen wie so eine Grillparty. Jeder bringt was mit. Der eine Salat, der andere Fleisch, der andere Baguette. Unsere Gebetskreise sind nicht selten, aber anders. Und zwar, ich komme gestresst und gefrustet aus meinem geistlosen Alltag. Du kommst auch gestresst und gefrustet aus deinem geistlosen Alltag. Das heißt auf Deutsch gesagt, du bringst nichts mit, ich bringe auch nichts mit und die Inge bringt auch nichts mit. Und nachher schmeißen wir alles auf den Haufen und sind total gefrustet und fragen uns, wo der gute alte Schwung hin ist. Ist schon ein bisschen was Wahres dran, oder? Die Gruppe erbaut uns schon, aber wenn niemand ein eigenes geistliches Leben mit hineinbringt und alles von der Gruppe erwartet, wird das geistliche Niveau von der Gruppe immer mehr abnehmen. Und wir erleben das mitunter. Erste Sache. Zweite Sache ist aber auch die Frage, lernt diese Gruppe, dass wir uns gemeinsam geistlich auferbauen? Also konkret, ganz mal praktisch gefragt, hat die Gabe des Sprachengebets einen Platz in euren Gebetskreisen? Also zu sagen, wir beten jetzt in Sprachen und zwar nicht nur, sagen wir mal, 15 Sekunden nach dem Heilig-Geist-Lied, ja, sondern mal sagen, wir bleiben da mal drin. Ich kann einfach mal nur dafür werben, wir werden es nachher tun, aber ich werde mal dafür werben, wenn ihr ein Gebetskreis seid, wo die Gabe des Sprachengebets gepflegt wird, macht es mal 10 Minuten. Bleibt mal 10 Minuten am Stück im Sprachengebet. Wir haben das wiederholt erlebt. Wir sind auch ziemlich nachlässig immer wieder im Gebetshaus. Merkt man schon, das nimmt dann wieder ab. Aber allein letzten Donnerstag, wir haben es erlebt, wir sind einfach nach dem Abend mit und die Leuten, die halt da waren, haben wir angefangen, in Sprachen zu singen, ein paar Minuten. Du merkst allein dadurch, wie das Glaubenslevel steigt, wie diese Wahrnehmung der Gegenwart Gottes steigt, wie eine Gruppe sich selber im Geist erbaut. Und schließlich, vorletzter Punkt, Paulus spricht weiter über das Sprachengebet und sagt, das Sprachengebet ist nicht adressiert an Menschen, logisch. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde und würde in Sprachen beten, hättet ihr nichts davon, weil ihr es nicht versteht, sondern Paulus sagt, im Geist redet er geheimnisvolle Dinge, übersetzt die Einheitsübersetzung ein bisschen unglücklich. Wörtlich steht im Griechischen, im Geist redet er Mysterien. Was sind Mysterien? Mysterien sind verborgene Geheimnisse Gottes. Das bedeutet, indem du in Sprachen redest, dockst du an verborgene Geheimnisse Gottes. Ich übersetze das mal für einfache Gemüter wie uns. Das Sprachengebet öffnet für die geistliche Welt und es öffnet für das Prophetische. Was ist denn das Prophetische? Das hört sich bedeutend abgehobener an, als es ist. Prophetisch bedeutet einfach nur, dass du spürst, was Gott gerade wichtig ist. Was Gott in eine Situation hineinspricht. Und du kannst Gottes Stimme hören. Jeder von euch kann das. Es ist keine Hexerei. Es ist nicht nur für besonders Heilige. Es ist nur eine Frage, ob du Raum schaffst dafür. Mal ein Cartoon gesehen, wo einer in der Kirche kniet und betet. Und er betet und er betet und er betet und er betet. Und irgendwann sagt er gefrustet zu Gott, Gott, warum sagst du nie was? Sollte Gebet nicht ein Gespräch sein? Warum bin immer nur ich am Reden? Und antwortet Gott, weil ich von uns beiden der Einzige bin, der zuhört. Schon was Wahres dran. Gottes Stimme ist nicht so schwer zu hören, aber wir schaffen oft wenig Raum dafür. Und das Sprachengebet ist eine der Methoden, wo wir offen werden für den Heiligen Geist. Ihr habt das in vielen Situationen bestimmt schon erlebt, in einem Gebetskreis. Wenn in Sprachen gebetet wird, ist das häufig der Raum, wo Gott dann auch spricht. Meine Erfahrung allgemein ist, dass das Sprachengebet eine Tür ist zu allen anderen Charismen. Beginnend mit der Prophetie, aber auch hinein in Heilung und in alle anderen Gaben. Sprachengebet ist übernatürlich, aber es bedarf auch, dass wir es kultivieren. Öffnet für das Prophetische. Tja, jetzt kommen wir zu der spannenden Frage am Schluss. Und wie bekommen wir es? Wie bekomme ich es? Ich habe dazu ein Bild von meinem kleinen Sohn Samuel, als er noch klein war. Wir werden in im Römerbrief spricht Paulus davon, dass der Heilige Geist der Geist ist, der uns zu Kindern Gottes macht. Sprachengebet ist zwar nicht Babysprache, das ist nicht das Gleiche, aber es erfordert einen kindlichen Vertrauensakt. Jetzt zu der Frage, wie bekommt man, in Anführungszeichen, wie bekommt man das Sprachengebet? Dazu möchte ich euch eine ganz einfache Skizze aufmalen, die sich für mich als höchst fruchtbar erwiesen hat. Das ist So. Und so. Das Blaue steht für das Übernatürliche. Und das Grüne steht für das Natürliche. Jetzt. Alle Charismen, alles, wo der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt, hat zwei Komponenten, eine natürliche, eine übernatürliche. Ja? Wir sehnen uns danach, dass Gott was Übernatürliches tut, aber es bedarf fast immer auch eines natürlichen Anschubs. Ja? Das hier bedeutet, dass im Laufe der Zeit, das ist die Achse T, dass im Laufe der Zeit in der Regel das Übernatürliche immer mehr zunimmt. Ich mache ein Beispiel. Du willst die Stimme Gottes hören und betest. Und betest, Herr, bitte sprich. Und dann bekommst du irgendwie einen Eindruck, dass Gott was sagt. Und sagst es dann, vielleicht ist da 80% noch eigene Vorstellung, eigener Wunsch oder du hast gestern Abend Pizza gegessen. Und nur 20% Offenbarung von Gott dabei. Ihr Lieben, das ist normal. Wir empfangen den Heiligen Geist nicht im luftleeren Raum, dass wir nur fragen, ist es jetzt nur vom Heiligen Geist oder ist es vom Teufel? Na, weder noch. Es ist die ganz normale Mischung von natürlich und übernatürlich. Wie ist es in der Charismatik, wenn einer irgendwas sagt, war das jetzt nur vom Heiligen Geist oder hat er auch sein eigenes reingemischt? Meine Güte, klar hat er auch sein eigenes reingemischt. Deswegen brauchen wir die Gabe der Unterscheidung. Aber was heißt das im Sprachengebet? Im Sprachengebet bedeutet das, was ist das Übernatürliche im Sprachengebet? Das Übernatürliche im Sprachengebet ist, was du sprichst. Okay? Ja, du schreibst dir nicht vorher auf, Kari Shimbili Sabayodo, ja, und dann liest du das vor, ne? Sondern das kommt von alleine durch den Heiligen Geist. Das ist übernatürlich. Das ist die Frage, aber was ist das Natürliche? Das Natürliche ist, wer spricht? Du. Ja? Es gibt keine Stelle, wo es heißt, der Heilige Geist bemächtigt sich deiner Zunge. Also manche Leute haben die Vorstellung, dass das Sprachengebet so ist. Du stehst da, und dann kommt sowas wie ein elektrischer Schlag. Du kannst dich nicht wehren. Und es überkommt dich. Also vielleicht hat das irgendjemand auch mal so erlebt, aber ich glaube, es ist die massive Ausnahme. Ja? Sondern Sprachengebet ist etwas, was du anfängst und du aufhörst. Sprachengebet ist etwas, währenddessen du keine Trance hast. Okay, ist nicht irgendwie, man ist geistig woanders. Manche Leute haben gefragt, ist man da noch schmerzempfindlich währenddessen? Ja, es ist einfach eine Gabe. Das ist genauso, wenn ich sage, was ist denn die Gabe der Heilung? Die Gabe der Heilung ist, dass ich für jemanden bete und er wird geheilt. Wenn das relativ oft passiert, hat diese Person wahrscheinlich eine Gabe der Heilung. Ja, aber noch immer, wie gesagt, du nimmst deine Hand aus der Hosentasche, du betest. Was ist das Prophetische? Ja, dass du deinen Mund aufmachst und den Eindruck weitergibst, den du bekommen hast. Was ist das Übernatürliche? Dass der Heilige Geist dich dabei inspiriert. Wir werden nachher gleich um den Empfang der Gabe des Sprachengebets beten oder um eine Stärkung, wenn du nicht genau weißt, ob du die Gabe hast. Aber jetzt komm, damit, dass du anfängst, deine Lippen und deinen Mund zu bewegen. Sagst du aber, weiß ich ja noch gar nicht, ob das jetzt vom Heiligen Geist ist. Ihr macht doch nichts. Der Anfang ist ein Start im Natürlichen. Das ist genauso, wie du sagst, ich fange jetzt mal an, für einen Kranken zu beten, auch wenn es sich gar nicht so gesalbt anfühlt. Oder ich gebe einmal einen Eindruck weiter, obwohl ich mir gar nicht hundertprozentig sicher bin, ob er heilig ist. Ihr Lieben, wir kommen zum Schluss. Ich lade jeden ein, auch jetzt die Hörer von Radio Horeb, die jetzt gleich rausgehen aus dem Programm. Ich lade euch ein, einen vertrauensvollen Kindchen Herzen vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich will streben nach den Geistesgaben. Ich will in kindlichem Glauben meinen Mund öffnen und anfangen zu sprechen und dann warten, wann du mit dem Übernatürlichen reinkommst. Ich bin überzeugt davon, dass es passieren wird bei manchen früher und bei manchen später. Zum Abschluss noch, auch für die Radio Horeb-Hörer, wer einfach noch mehr erfahren will über das, was uns sonst so beschäftigt. Radio Horeb wird auch wieder dabei sein bei der Mehrkonferenz im Januar, 3. bis 6. Januar. Ich freue mich schon, dass unsere Freunde von Radio Horeb wieder dabei sind. Kleiner Werbeblock, ab 15. Juli kann man sich dazu anmelden. Wir erwarten über 6000 Leute. Kardinal Schönborn wird kommen, Heidi Baker, Bischof Stefan Oster, Pete Gregg und viele mehr. Ende des kleinen Werbeblocks. Wir gehen jetzt zurück in Lobpreis. Ja? Was wir jetzt machen werden, ist einfach den Herrn erheben im Lobpreis. Und danach werden wir uns öffnen für den Heiligen Geist, für eine Erneuerung und Erfrischung in dieser Gabe des Sprachengebets. Danach gibt es eine Pause und dann wenden wir uns noch ein bisschen was anderem zu.
Wir hörten einen Vortrag zum Thema Das Kraftwerk in dir von Dr. Johannes Hartl, dem Leiter des Augsburger Gebetshauses. Auf Einladung der charismatischen Erneuerung war er zu Gast im Haus St. Ulrich in Augsburg.